in the backseat, mein Glock nicht auf verlängt mag. Don't call her in meine Augen.
Kadars Familie waren Flüchtlinge aus Irak. Sie waren nach Schweden geflüchtet und wohnten bei Verwandten, die bereits in Stockholm und genau gesagt in Rinkeby wohnten. Kurz nachdem Karar im Alter von 12 Jahren nach Rinkeby kam, befreundete er sich mit Masla, der in der Nachbarswohnung wohnte. Kurz nach ihrer Ankunft in Schweden ließen seine Eltern sich scheiden. Karars Vater zog aus der gemeinsamen Wohnung aus und Karar blieb bei seiner arbeitslosen Mutter. Als ältester Sohn war Karar durch die Scheidung seiner Eltern dazu gezwungen, die Rolle als Mann des Hauses zu übernehmen. Gleichzeitig fand er bei anderen Jugendlichen aus dem Viertel eine neue Familie. Im Mai 2015, als Karar 17 Jahre alt ist, überfällt er mit drei anderen einen Juwelier in einer Shopping-Mall in Schiesta. Einer der Räuber hatte eine Pistole dabei, die er erst auf einen der Angestellten richtete, und danach einen Warnschuss in die Decke abgab. Die Angestellten und Kunden, die sich während des Überfalls im Geschäft befanden, warfen sich auf den Boden. Während einer der vier Räuber mit einer automatischen Waffe am Eingang des Geschäfts stand und aufpasste, füllten die anderen ihre Taschen mit Schmuck. Nach nur 2 Minuten liefen die Räuber mit prall gefüllten Taschen davon. Sie hatten Schmuck im Wert von 500.000 schwedischen Kronen erbeutet. Auf den Überwachungsbildern des Shoppingcenters ist zu sehen, wie sie zu einem Fluchtauto, das in der Tiefgarage des Shoppingcenters stand, rannten und davon brausten. Das ausgebrannte Fluchtauto wurde später von der Polizei auf einem abgelegenen Parkplatz gefunden. Den Räubern war es damit gelungen, alle Spuren, also DNA und eventuelle Fingerabdrücke, zu vernichten. Die Räuber hatten wirklich an alles gedacht. Und vielleicht wäre es der Polizei nie gelungen, den Fall überhaupt aufzulösen. Zufällig hatte die Polizei allerdings seit einiger Zeit das Handy von Masla abgehört und hatte dadurch von einer gewissen Wohnung in Schiesta Wind bekommen. Als die Polizei davor fuhr und die Überwachungsbilder entwertete, fand man allerdings schnell heraus, dass die Räuber diese Wohnung vor und nach dem Überfall angelaufen hatten. So hatte man bald Verdächtige gefunden, und das waren neben Masla auch Karar und noch einige andere Typen. Doch bevor die Polizei Masla festnehmen konnte, wurde dieser an einer Tankstelle in Brommaplan erschossen. Das hatte ich in Episode 1 dieser Saison thematisiert. Um euch nochmal daran zu erinnern, so hatte Masla zusammen mit Izzy den Überfall auf die Forex-Geldwechselstube geplant. Izzy hatte ihn zum eigentlichen Überfall aber gar nicht mitgenommen, eben weil Masla so impulsiv war und zum Beispiel bei dem Überfall auf den Juwelier Schüsse abgefeuert hatte. Karar wird kurz nach dem Mord an Masla in eine Art Kinderheim gesteckt, weil man ihn so aus Rinkeby entfernen wollte. Da dieser nämlich mit Masla befreundet gewesen war, befürchtete man nämlich, dass dieser eine Zielscheibe für einen eventuellen Rachemord darstellen könnte. In Schweden gibt es Hilfspakete für kriminelle Jugendliche, um diesen zu helfen, aus der Kriminalität herauszukommen. Und obwohl man Karar ein solches angeboten hatte, lehnte dieser jegliche Hilfe ab. Wegen des Überfalls auf den Juwelier wurde Karar schließlich zu 6 Monaten im Jugendgefängnis verurteilt. Als Karar nach 6 Monaten aus dem Gefängnis entlassen wird, ist Rinkeby nicht mehr so wie zuvor. Seine Freunde hatten sich in 2 Lager geteilt, nämlich die Todespatrouille und die Schotters. Karar wird gewissermaßen dazu gezwungen, sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Die Wahl fällt ihm zuerst nicht ganz leicht, aber als Karar in einem Imbiss in Rinkeby von einem von Izzys Freunden angegriffen wird, fällt die Wahl auf die Todespatrouille. Während Musse, Schubre und Talang nach Barcelona und Amsterdam reisen, bleibt Karar die ganze Zeit über in Rinkeby, weil er hier seine Mutter und seine 6 jüngeren Geschwister hat. Er kontrolliert die ganze Zeit über die Lage im Viertel und fungiert als eine Art Spion für die Todespatrouille, der sofort Alarm schlägt, wenn was nicht nach deren Plänen läuft. Ende 2017 sind Talang, Musse und Makalele im Gefängnis, und Choubre sitzt irgendwo in Spanien. Carrà ist also gewissermaßen alleine in Rinkeby und ohne den Backup, den er sonst trotzdem immer irgendwie hatte. Gleichzeitig warten die Schotters nur darauf, den Mord im Münter Café und den Angriff auf ihren Rapper Jaffa Bühn zu rächen. Doch Carrà weigert sich, Rinkeby zu verlassen. Er ist aber paranoid, wie die meisten Jugendlichen im Java-Konflikt, und trägt immer eine schutzsichere Weste. Auch Carrás Familie ist sich der Bedrohung bewusst und versucht, ihn davon zu überzeugen, für einige Zeit in den Irak zu ziehen, bis die Lage in Rinkeby sich eben wieder beruhigt hatte. Carrá sieht ein, dass das vielleicht wirklich eine gute Idee ist, will aber unbedingt noch Silvester in Stockholm feiern. Früh am Morgen, am letzten Tag des Jahres, wird Carrá in einer Garage in Rinkeby mit 8 Schüssen ums Leben gebracht. An Silvester publizieren die Schotters ein Bild auf Instagram mit dem Titel Frohes neues Jahr wünschen Schotters. YB, J-Lo, Remy Martin, Marijuana, EXO, yeah, 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 yeah. Remy Martin o marijuana, amo la vida e mi tive fida calo. Outrora me fero stana, ma cantro a ti a esponso da Ferragamo. Io e strike e Mohamed Salah, mi tive so melodo, scrive na ma vado. Sulle quine era vero sala, mi mia plocca Benjamin. Vincent ist ein Freund von Maslas kleinem Bruder Machiavelli. Zusammen hatten sie ein Bauhaus überfallen und da Brechstangen geklaut. Vincent, der zum Tatzeitpunkt gerade mal 17 Jahre alt war, kam daraufhin in eine Erziehungsanstalt, wo er aber nur kurz blieb. Er lief einfach weg und tauchte kurze Zeit später wieder in Rinkeby auf, wo er neue Straftaten beging. Da Vincent bald volljährig sein würde, versuchten die Behörden, ihn noch ein letztes Mal wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Denn sobald er 18 war, würde er nicht ins Erziehungsheim, sondern direkt ins Gefängnis kommen. Der Zeitpunkt für diesen letzten Rettungsversuch hätte allerdings nicht schlechter sein können. In Rinkeby herrschte Chaos und Vincents Kumpel und Rapper Jaffa Bühn wurde von der Todespatrouille auf offener Straße misshandelt. Dieser Angriff auf Jaffa hatte auch Vincent dazu gezwungen, zu dem Konflikt Stellung zu beziehen, und da er dort die meisten Freunde hatte, entschied er sich für die Schotters. Im November 2019 released der Schotters-Rapper Yassin einen neuen Track auf YouTube mit dem Namen Mein Neuner. In dem Track rappt Yassin über Waffen, aber auch über Vincent. Han hoppa in i bilen 5 minuter, han har redan valt att hoppa av 38 special, de kan inte se mig äta mat. Jag går på i mitt garage, en Tommy Gun i mitt garage. Ey, de hatar på mig när jag är hungrig, de hatar på mig när jag äter. Jag ignorerar mina hatare, jag kan inte prata när jag äter. Folk de pratar om mig. Er rappt, er springt ins Auto, 5 Minuten, er hat sich schon entschieden. Und weiter: Ich und Vincent in der Garage, eine Thompson in meiner Garage. Einige Wochen nach dem Release wird ein Freund der Todespatrouille, Carrá, ausgerechnet in einer Garage erschossen. Ein weiterer Release von Yassin beschreibt die Paranoia, die in Rinkeby unter Mitgliedern des Schotters herrschte. Er rappt, paranoid, ich gucke hinter meinen Rücken die ganze Zeit, gucke in den Rückspiegel, wenn ich die Fahrspur wechsle. War immer derselbe Typ, selbe Liga. Gleiche Gedanken, gleiche Ziele, wow. Alle jagen das gleiche Geld, jeder tötet jeden, obwohl sie im selben Viertel aufgewachsen sind. Jungs aus Rinkeby behaupten, dass Yassins Texte den Konflikt nur weiter verschärfen. Im April 2018 released Yassin den extrem erfolgreichen Song Chicago, der millionenmal auf YouTube und Spotify gestreamt wird. Im dazu passenden Musikvideo sieht man Yassin in einem Auto sitzen. Neben ihm sitzt sein Freund und Musikmanager Faye, der vorher noch mit Masla und Makalele befreundet gewesen war, aber der nun die Schotters gewählt hatte. In Chicago rappt Yassin wieder über eine Garage und jemanden zu Allah schicken, was von der Todespatrouille wiederum als Referenz auf den Mord an Carrá bewertet wird.
För allting händer i Chicago. Allting snurrar gärna, känns som en tornado. Känns som slutet memorera mina vanor. Dock att se mig ha det bra, inget nytt, jag är van.
Gleichzeitig rappt er auch wieder über Vincent, was für diesen bedeutet, dass er jetzt definitiv zu den Schotters gerechnet wird. Am 8. Dezember 2018 stehen die Tannenbäume noch immer in Rinkeby-Zentrum. Es ist 4:30 am Nachmittag. Vor ungefähr einer Woche wurde Karar in einer Garage ganz in der Nähe hingerichtet. Hamza kannte Karar zwar, aber die Gerüchte besagen, dass Hamza eigentlich mit den Schotters sympathisiert. Außerdem geht das Gerücht um, dass es Hamza war, der Karar in die Garage gelockt hatte. Die beiden hatten im September 2017 noch zusammen einen Überfall geplant und ausgeführt, doch waren kurz darauf auseinandergefallen, als Hamza nicht zufrieden war mit dem Anteil, den er von der Beute erhalten hatte. Auf der Straße glaubt man zu wissen, dass Hamza so sauer auf Karar war, dass er diesen an Schotters verraten hatte. Als Hamza von diesem Gerücht Wind bekommt, übergibt er sich, denn er weiß, was das bedeutet. 2 Tage lang geht er nicht raus, doch dann entscheidet er sich dazu, seinen Namen reinzuwaschen. Karars Schwester befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Irak. Eines Tages bekommt sie auf Snapchat eine Nachricht von einem Unbekannten. In der Nachricht steht, dass der Mord an ihrem Bruder Karar gerecht werden wird. Am besagten 8. Januar 2018 steht Hamza also auf einem Platz in Rinkeby. Er ist da 24 Jahre alt. Mit Faye, dem Musikmanager von Yassin, hatte Hamza 2014 einen Friseursalon überfallen und war kurze Zeit danach im Gefängnis gelandet. Als er wieder freikam, hatte er seiner Mutter versprochen, nie wieder so etwas Dummes zu machen. Außerdem hatte er seit einiger Zeit eine feste Freundin, die er im Herbst heiraten wollte. Kurz nach 5 Uhr setzt er sich in eine Pizzeria in Rinkeby. Er bestellt eine Pizza und setzt sich an einen der Tische. Plötzlich kommt ein Typ mit dem Spitznamen City in die Pizzeria. Er ist Schubris älterer Bruder und ist ebenfalls Mitglied der Todespatrouille. Zuerst setzt er sich an einen anderen Tisch, beobachtet nur, doch kurz darauf kommt er an Hamzas Tisch. Er hält ihm ein Handy unter die Nase und offensichtlich findet über die Lautsprecheranlage ein Gespräch zwischen Hamza und einem unbekannten Anrufer statt. Das Gespräch dauert in etwa 30 Sekunden. Danach sieht man, wie Hamza etwas zu City sagt und dabei lächelt. Kurz darauf verlässt City die Pizzeria. Um 6:30 kommt ein 16-Jähriger in Kapuzenpullover in die Pizzeria. Er scheint genau zu wissen, wo Hamza sitzt, denn auf den Überwachungsbildern ist zu sehen, wie er eine Pistole aus der Jacke zieht und 2 Schüsse auf ihn abfeuert. Hamza wird in den Kopf und in den Hals getroffen. Kurz darauf erhält Karas Schwester wieder eine Snapchat-Nachricht von dem Unbekannten, in dem er schreibt, dass der Mord an ihrem Bruder gerecht wurde. Dann schreibt er, es kommen noch mehr. Die Polizei geht sofort davon aus, dass der Mord an Hamza ein Racheakt für die Hinrichtung von Karar war. Sie haben auch einen ersten Verdächtigen, nämlich Karars älteren Bruder. Sein Telefon wird abgehört und 2 Wochen nach dem Mord in der Pizzeria hört man ihn am Telefon sagen: Es geht um Ehre, Sie haben mir jemanden weggenommen, also habe ich Ihnen auch jemanden weggenommen. Außerdem werden Überwachungsbilder gefunden, auf denen man Karas Bruder am Mordtag in einem Auto sitzen sieht, zusammen mit einem gewissen Dumle. Das ist auch jemand aus der Todespatrouille. Kurz darauf sieht man, wie der 16-jährige Shaki ins Auto steigt. Die Polizei wird Shakis DNA auf den Patronen finden. Außerdem hat er dieselben Schuhe wie der Todesschütze auf den Überwachungsbildern aus der Pizzeria. Ein Erwachsener hätte für denselben Mord 18 Jahre Gefängnisstrafe erhalten, erklärt der Richter. Doch Shaki ist gerade mal 16 und bekommt deshalb 3 Jahre in einer Jugendanstalt. Es sollte der erste Mord im Yerba-Konflikt sein, in dem der Täter verurteilt wird. Natürlich ist es kein Zufall, dass der Täter ein 16-Jähriger war. Die Todespatrouille wirbt damit, einen Vierer zu sitzen, um ein Hunderter zu werden, also maximal 4 Jahre Jugendstrafe abzusitzen und dadurch seine Loyalität zu beweisen, also jemand zu sein, auf den man sich 100% verlassen kann. Minderjährige werden so als Drogenkuriere und auch eben für Auftragsmorde verwendet. Am 17. Januar 2017 wird Jaffa Bühns Handy abgehört. Er sitzt mit Aye in einem Auto. Aye, das ist der Typ, der Atto ermordet hatte. Plötzlich bekommt Jaffa einen Anruf von Farre, der im Gefängnis sitzt und irgendwie an ein Handy gekommen zu sein scheint. Jaffa reicht das Telefon weiter an Aye, der sagt, dass er ready sei für diese Runde und dass er zwei Guns im Auto habe. Die Polizei entschließt sich dazu, das Auto anzuhalten. Mehrere Polizeieinheiten werden mobilisiert, als der Audi plötzlich davon braust, teilweise mit über 200 km per Stunde. In ganz Schweden darf man übrigens maximal 120 km/h fahren. Nach einer wilden Verfolgungsjagd gelingt es der Polizei, den Wagen mit einer Nagelmatte aus dem Verkehr zu ziehen. Doch es werden keine Pistolen im Auto gefunden. Einige Tage später hört die Polizei ein Telefongespräch ab, in dem Jaffa damit angibt, zwei Pistolen während der Verfolgungsjagd aus dem Auto geworfen zu haben. Die Polizei sucht tagelang entlang der Schnellstraße und findet schließlich eine zerschmetterte Zastava. Auf der Waffe findet man die DNA von sowohl Aye als auch Jaffa. Einige Tage später werden die beiden in einem Audi Q5 angehalten. Sie haben schusssichere Westen an. Beide werden wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Die Polizei verwendet Jaffas Rap-Texte gegen ihn, vor allem die Lieder Gangsters Paradise und Blut an meinen Händen, in denen Jaffa über die Shotters rappt. Als die Polizei Jaffa fragt, wer Shotters eigentlich seien, antwortet er, dass es keine Gang gäbe, die Shotters hieße. Jaffa Bühn wird wegen illegalen Waffenbesitzes zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Als er im Gefängnis sitzt, hat die Polizei Gelegenheit, mehr mit ihm zu sprechen. Jaffa erzählt ihnen unter anderem, dass Hamza gar nicht in den Gangkonflikt involviert war, weil dann hätte er gar nicht so öffentlich in der Pizzeria gegessen. Die kleinen Fische werden nur erschossen, weil es an die großen Fische kein Herankommen mehr gibt, sagt er. Und als die Polizei ihn fragt, wann der Konflikt zu Ende sein wird, antwortet er, wenn alle tot sind. Danke fürs Zuhören. In dieser Episode gab es viele Lieder von Yassin und Jaffa Bühn, die wahrscheinlich den Shotters angehören und aus Rinkeby kommen. Über die Rolle des Gangster-Raps in Gang-Konflikten allgemein könnte man natürlich eine ganze Episode oder eine ganze Saison machen und zum Beispiel auch Parallelen nach Deutschland oder England ziehen. Vielleicht ist das was, was ich in der Zukunft mal anpacken werde. Mal sehen, das interessiert mich nämlich persönlich auch. Ja, wenn das was sein könnte, was euch interessiert, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt mich unter gangkrieg.stockholm@gmail.com erreichen. Also gangkrieg.stockholm@gmail.com. Und da könnt ihr natürlich auch anderen Feedback hinterlassen, das würde mich sehr freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Ich wohne und arbeite ja auch in Stockholm, also kann ich natürlich leider nicht jeden zweiten Tag eine Episode releasen, sondern das kommt dann ja wöchentlich. Und dann habe ich mich natürlich sehr über die große Nachfrage gefreut. Das hatte ich so gar nicht erwartet und bedanke mich ganz herzlich bei euch. Bis dann, ciao.